Hallo und herzlich willkommen bei der RMS-Podcast-Reihe Unerhört kreativ. Eine Podcast-Reihe, in der wir auf den Grund gehen, was beinhaltet Kreativität? Was macht Kreativität aus? Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich. Ich bin Wolfgang Walluch, Radiomoderator, und meine Kollegin Ginny Lampel, die Moderatorin, Schauspielerin, Influencerin, YouTuberin und ist.
Querdenken bestimmt maßgeblich unsere Arbeitsweise, während wir uns von Empathie und Neugier durch den Entwurfsprozess begleiten lassen. 1998 wurde das Büro Querkraft, das bis heute durch zahlreiche außergewöhnliche Projekte, Auszeichnungen und Publikationen geprägt ist, gegründet. Hauptaugenmerk legt das Team rund um Jakob Dunkel, Gerd Erhardt und Peter Sapp auf den Raum, der für Menschen geschaffen wird und werden soll. Das IKEA City Center am Wiener Westbahnhof, ein IKEA-Store mit Hostel und öffentlicher Dachterrasse fertiggestellt 2021, ist ein aktuelles Projekt von Querkraft. Neben diesem finden sich im Projektfundus von Querkraft aber noch eine Menge anderer Projekte, Bildungsbauten, Büro und Produktionsgebäude und viele mehr. Die Awardliste des Büros erstreckt sich von 2002 bis heute und zählt neben zahlreichen Staatspreisen Auszeichnungen wie zum Beispiel den Bauherrenpreis der Zentralvereinigung der Architekten, den Biennale-Preis für internationale Architektur der Biennale-Jury, den Global Architecture and Design Awards Sustainable Architecture von Rethinking the Future oder den Red Dot Award Design Concept Architecture der Expo, um nur einige zu nennen. Herausragend in der Erfolgsgeschichte von Querkraft ist außerdem die Planung und Konzeption des Museum Liaunig, das bereits seit 2012 unter Denkmalschutz steht. Ein so junges Gebäude, das zu Lebzeiten der Architekten unter Denkmalschutz gestellt wird, ist eine sehr seltene Besonderheit und deshalb in diesem Kontext zu erwähnen. Dunkel hat neben seiner herausragenden Arbeit mit Querkraft auch die Fernsehsendung Meine Stadt moderiert.
Hallo ihr beiden.
Und ich fange gleich an mit einer Frage, die wir jeden Gast stellen, nämlich die: Warst du heute schon kreativ und wenn ja, in welcher Form?
Ich glaube, heute war es im überschaubaren Rahmen kreativ. Also irgendwie ist es mir nicht gelungen, die Zahnpasta besonders kreativ auf die Bürste zu geben oder so. Ich habe nur versucht, nach einem Wasserrohrbruch in der Wohnung, wo die Installateure angerückt sind, das noch zu schaffen, hier einzutreffen im Studio.
Okay. Die Wohnung von dir gebaut? Brechen da die Rohre in deinen Gebäuden?
Selbst designed.
Ja, das ist so ähnlich wie im Asterix, wo es heißt, Vorsicht bei den Stufen, das haben wir selbst geplant. Nein, das ist ein altes Rohr vom Haus.
Okay.
Also du kannst nichts dafür.
Ich kann nichts dafür.
Welchen Stellenwert hat Kreativität in deinem Beruf, also in der Architektur?
Ich glaube, dass das für mich und für mein Büro, für uns speziell den höchsten Stellenwert hat, weil mit zunehmendem Maße wird ja alles relativ gut von Computern auch machbar. Ja? Wenn man nicht nur Software, Artificial Intelligence für Chat, GTP oder so hat. Es gibt auch schon Programme, die Grundrisse zeichnen. Das glaubt man nicht. Also da kann man wirklich eingeben, ich will auf diesem Grundstück ein Wohngebäude mit 7 Wohnungen zwischen 70 und 100 Quadratmeter oder so. Und das macht der Computer. Also was wir machen, ist einfach wirklich nachdenken, was braucht es mehr, als was Computer können.
Mhm. Mein Papa hat nämlich auch sein Haus selber geplant. Die haben gerade das Haus gebaut. Das werfe ich jetzt nochmal kurz ein. Aber der Architekt hat gesagt, das war sehr gut. Meinst du, man muss da wirklich ein Profi sein, um zum Beispiel sein eigenes Haus zu planen? Oder soll man da unbedingt einen Architekten konsultieren?
Der berühmte Philosoph Wittgenstein hat zum Beispiel selbst sein Haus geplant und das wurde sensationell. Also es geht schon. Wir haben einmal einen Psychiater gehabt, der hat selbst sein Haus geplant und dann am Schluss kam er drauf und das war wirklich gut, dass wir gesagt haben, warum kontaktiert er uns? Dann hat er gemeint, er möchte trotzdem noch schauen, ob noch was geht. Wir haben es dann neu geplant, völlig anders und er war begeistert. Also es war einfach so, dass man vielleicht noch was drauflegen konnte.
Und wie ist das bei dir, was mich da interessiert? Woher nimmst du eigentlich die Motivation? Ich meine, die Ginny hat ja jetzt vorgetragen, was du alles schon erreicht hast. Ja? Und ich meine, wenn man jetzt ein Projekt entwickelt hat, das unter Denkmalschutz steht, obwohl die Architekten noch leben und so, ja, hat man da überhaupt die Motivation, dass man sagt, okay, ich mache weiter? Ich meine, was willst du noch erreichen?
Doch, das ist sehr schön, dass in meinem Beruf geht immer noch ganz viel. Also das heißt, meine Motivation ist gleich beim nächsten Projekt Vollgas weiterzugehen. Ich sage ein Beispiel. Die IKEA am Westbahnhof hat 160 Bäume auf den Fassaden und auf dem Dach verteilt. Und jetzt planen gerade das Headquarter für einen deutschen Großkonzern in Wien. Und ich sage so, das Haus für IKEA war ein Haus mit 3-Tage-Bad, mit Badstoppeln, und jetzt kommt der Vollbad.
Okay, weil du jetzt gesagt hast, die Bäume in der Fassade und am Dach und so. Bleiben wir gleich bei dem Thema ein bisschen, nämlich Thema Architektur und Nachhaltigkeit. Ist das ein Thema? Ist das sowas, wo man sagt, ja, 2023 ist das sowieso Pflicht, muss jeder machen? Fördert das die Kreativität? Oder ist das eher, dass man sagt, naja, das schränkt uns schon ein bisschen ein. Wir könnten ganz andere Sachen machen, aber mit der Nachhaltigkeit, puh.
Ja, das ist der Boost für die Kreativität. Das ist absolut super. Und zwar geht's nicht immer nur darum, wenn ich gerade gesagt habe, jetzt bauen wir ein Haus mit Vollbart, nicht Vollbad, falls das vorher akustisch vielleicht so drüber kam. Ein ganz grünes Haus. Also das wird wirklich unglaublich sein. Das wird auf die Umgebung ausstrahlen. Das wird Menschen im Bezirk glücklich machen, weil sie dürfen nämlich auf das Headquarter-Dach hinauf. Also es war ein unglaublicher Motor für Kreativität zu sagen, jetzt machen wir mal ein wirklich grünes Haus, das den Bezirk im Mikroklima beeinflusst. Und noch viel mehr ist aber, dass man noch viel früher ansetzt. Also wir sind so radikal, und das ist vielleicht sehr schwer zu verstehen, dass wir uns selbst Arbeit wegnehmen. Nämlich Bauen ist so ziemlich das größte Problem im CO2-Ausstoß weltweit. Hoher Anteil. Und die einzig logische Konsequenz ist, weniger zu bauen. Und jetzt muss man mal so blöd sein als Architekten und manchen Bauherren wirklich das Bauen auszureden, aber das machen wir. Und das ist so, dass wir zum Beispiel war bei einem Workshop in Deutschland, auch für einen großen Konzern, der wollte für tausende Menschen ein neues Headquarter errichten. Oder nein, es war ein IT-Campus. Und ich habe dann gefragt, so, und warum wird das jetzt neu gemacht mit so viel Geld? Naja, wir wollen, dass die Leute auch montags und freitags wieder mehr ins Büro kommen, weil die sind so gern im Homeoffice. Und dann sind wir aber im Tagesverlauf draufgekommen, dass ganz andere Gründe sind, nämlich der Stau auf der Autobahn, das kranke Kind etc. Du kannst den tollsten Bau hinstellen und sie werden nicht viel extrem mehr kommen, sondern sie werden noch immer das Homeoffice lieben. Und ich habe ihnen eigentlich den Neubau ausgeredet, und am Ende des Workshops haben sie gesagt, wir sind so glücklich. Also okay. Ich war den Auftrag los.
siehst du dich selber mehr als Künstler, oder siehst du Architekt mehr als Künstler oder doch als TechnikerInnen?
Ja, vorausschicken muss ich, dass ich im letzten Satz ich gesagt habe und immer wir eigentlich denke für unser Büro. Wir drei haben alle an der TU in Wien studiert, aber unser Team von circa 40 Leuten, das sind durchmischt Kunsthochschulabsolventen und Techniker. Wir sind so beides. Es ist wirklich eine Mischung aus technisch. Wir müssen leider noch wissen, wie irgendwie ein Haus so zu bauen ist, dass es nicht reinregnet, bis hin zu wirklich nachzudenken, jetzt für eine Fassade im ersten Bezirk zum Beispiel, wie können wir ein Haus wieder schön machen? Schön, wirklich schön, ich sage es jetzt dreimal hintereinander, in dem Sinne, dass Leute vorbeigehen und sagen, wow, toll, die Stadt ist toll, das ist mir wichtig. Das ist dann doch auch was Künstlerisches, ja.
Auf das muss man wahrscheinlich achten, dass es dann ins Stadtbild passt, oder? Diese klassischen Wiener Bauten.
Na, das ist eine super Frage. Weil ich sage immer so, das mit irgendwas wohin zu passen, passt das Stift Göttweig da auf den Hügel, das hat irgendeiner mal hingestellt, grandios. Passt der Stephansdom in die Stadt, damals waren Strohhütten rundherum quasi, strohgedeckte Häuser wahrscheinlich noch, und da haben die so einen Dom hingestellt, der passt überhaupt nicht rein.
Okay.
Passt der Eiffelturm nach Paris, der wurde ja schwerst abgelehnt, den durfte man nur errichten mit dem Versprechen, dass er bald wieder abgerissen wird. Heute liebt ihn jeder. Und unser IKEA passt überhaupt nicht in die Stadt, weil der ist anders als alle Häuser rundherum. Und trotzdem glauben wir, man muss das riskieren, wagen und manchmal Veränderungen machen. Das Dazupassen ist wirklich ein spannender Punkt. Also
Aber nicht dein Hauptkriterium, wenn ich das richtig verstanden habe, dazu passen. Lass mich da anschließen, Jakob, als Frage nämlich. Ja. Ich ein absoluter Architekturlaie, ja. Aber stell jetzt eine gewagte These auf, ja, dass man sagt, es gibt ja so ein paar Star-Architekten international, ja. Und ich möchte diese Frage wirklich auf Kreativität und Architektur ein bisschen beziehen, ja. Weil wir jetzt sind eine Zaha Hadid, Gott hab sie selig und so, ja. Und jetzt könnte ich als Laie sagen, okay, die entwirft jetzt Häuser oder Projekte in einer gewissen Art und Weise. Und dann versuchen ganz viele Büros, das nachzumachen und so, ja. Wie kann man sich da erwehren in der Architektur, dass man eben kein Nachmacher ist? Wie ist das mit der eigenen Kreativität, um da wirklich was Neues zu schaffen? Weil am Ende des Tages, sag ich jetzt mal, ist ein Haus mit 4 Wänden und ein Dach im Regelfall, ja.
Naja, Punkt 1 ist, dass man sich, selbst wenn man noch so kreativ ist und glaubt, jetzt haben wir wirklich was ganz Neues, ja, ist man meistens dann völlig überrascht, dass irgendein Mensch im Internet was sehr, sehr Ähnliches irgendwo am Erdball entdeckt. Also es ist unglaublich, das ist uns ein paar Mal schon passiert. Und das ist wahrscheinlich so im ganzen Leben. Also die Autohersteller, die super stolz waren, dass sie plötzlich mitlenkende Scheinwerfer in ihren Autos eingebaut haben und das als Weltsensation, Innovation verkauft haben. Jedes Fahrradl hat einen mitlenkenden Scheinwerfer, sage ich mal. Das ist einmal Nummer 1. Also man, selbst wenn man noch so strebt, was Neues zu machen, wird man oft ertappt dabei. Wie gesagt, dass es das schon gibt. Das Zweite ist, dass es auch okay ist, wenn man Dinge so gut wie möglich weiter strickt, weitermacht, kombiniert. Das ist bei uns das Thema hauptsächlich. Also, dass man.
Und wie ist es da, wenn man jetzt Auftragsarbeiten hat? Weil wir jetzt gerade darüber geredet haben, dass man denkt, ich will was Neues erfinden, ich will was Tolles machen. Wie viel Freiheit hat man bei einer Auftragsarbeit oder wie viel darf man da von der eigenen Initiative, von der eigenen künstlerischen Freiheit reinbringen?
Wir haben das Glück, dass wir unsere Aufträge, Glück und Pech zugleich, zu 90%, 95% aus Architekturwettbewerbsverfahren haben. Das sind dann also im schönsten Fall 3 bis 12 Teilnehmer, im schlimmsten Fall sind es, ich weiß nicht, Wien Museum und Karlsplatz waren es, glaube ich, 250 Teilnehmer und wir waren am Schluss Dritter, glaube ich, oder Vierter. Mhm. Da ist es so, dass du einfach was hinlegst und die Jury sagt super oder sagt nein. Und so bekommt man seine Projekte. Das war bei uns bei dem Museum Liaoning, das war bei IKEA, das war bei unserem Expo-Pavillon in Dubai. Also wir haben die völlige Freiheit und wenn wir Glück haben, gewinnen wir. Das andere ist aber auch, dass selbst bei Direktaufträgen, kürzlich ist es mir passiert, dass ich nach einem 3-stündigen Gespräch mit dem Kunden am Schluss gesagt habe, verdammt, ich weiß gar nicht, was der will. Und sein engster Mitarbeiter sagt, ja, ich habe mir gedacht, wie soll der arme Architekt jetzt wissen, was er will. Ich habe dann kein zweites Briefing-Gespräch gesucht, sondern mir gedacht, ist gut, ist gerade gut, wenn er nicht weiß, was er will. Jetzt versetzen wir uns einfach voll in ihn hinein und sagen, was wäre denn gut für das? In dem Fall auch ein Industrieprojekt übrigens, erstaunlicherweise, oder Büroprojekt. Und dann haben wir was hingelegt, die waren völlig verblüfft und haben gesagt, das nehmen wir.
Und kommt es auch manchmal vor, dass sie nicht verblüfft sind und sagen, oh mein Gott, das ist furchtbar oder
ja,
ablehnend sind?
Ja, beides gibt's. Also wir haben schon gehabt einen Auftraggeber, der wollte ein Businessprojekt, also es war ein Schauraum für seine Firma und er hat gesagt, wow, ist das super. Und nach der Präsentation haben wir dann ein paar Tage später angerufen und gesagt, wann fangen wir zum Bauen an? Sagt er, naja, er muss noch was erledigen, weil seine Frau hat gesagt, das ist so schier. Und das Erledigen war, das Erledigen war dann die Scheidung. Und 2 Jahre später ist er wiedergekommen und wir haben es gebaut.
Okay, das heißt, Leute lassen sich manchmal auch was reinreden und ändern dadurch die Meinung.
Nein, in dem Fall von seiner Frau hat er sich nichts einreden lassen. Der hat er sich dann getrennt. Wir waren wahrscheinlich das Fass, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
Also, gute Architekten können allein auch eine Ehe auseinanderbringen. Ja, genau. Ja, okay, na, gut so ist. Jakob, was mich interessieren würde auch, du hast jetzt einige Projekte schon genannt. Gibt es da sowas wie ein absolutes Lieblingsprojekt? Und ich möchte jetzt keine Elternantwort. Ich habe all meine Kinder gleich gern, weil das glauben wir nicht. Ja? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist es?
Ja, es gibt, aktuell ist es für mich IKEA am Westbahnhof, weil es einfach, ich war Projektleiter unter den Partnern, was bei uns nur ist, dass man also die Zuständigkeit verstärkt hat. Aber vor allem ist es deswegen mein Lieblingsprojekt, weil ich glaube, da ist wahnsinnig viel aufgegangen, wenn ein Auftraggeber als Briefing, als Aufgabenstellung formuliert, we want to be a good neighbor. Also wir wollen ein guter Nachbar sein und du dir als Architekt denkst, was kann denn das sein? Ein Haus ist ein guter Nachbar. Und das Haus wird eröffnet und du stolperst auf LinkedIn über einen Fanclub fürs Haus. Nicht für IKEA, sondern für das Gebäude. Und du kontaktierst den Professor Dr. Bernhard Fischer, Mikrobiologe, und sagst, Hans, ist das ein Marketing-Schmäh von IKEA? Haben die sie geschmiert oder so? Nein, ich bin Nachbar und ich finde das Haus grandios. Ich liebe das Haus. Ich habe einen Fanclub fürs Haus gegründet. Dann denke ich mir, wow, was willst du noch mehr? Das ist dann mein Lieblingsprojekt.
Postet. Ich liebe das Haus übrigens auch. Wie will es nicht schleimen?
Postet man das dann auch in den sozialen Medien oder in einer Architekturzeitung mit Edgy Badge drunter oder so? Ich meine, wenn es solche Fanclubs gibt.
Wir geben dann schon einen Daumen hoch, ja. Aber das sind keine extremen Werber.
Okay. Aber es freut einen wahrscheinlich schon, wenn man hört, es gibt für das Haus, das man gemacht hat, einen Fanclub.
Das freut mich und mein Büro, meine Partner, meine MitarbeiterInnen ganz, ganz extrem. Also weil wir uns vorgenommen haben, dass wir wirklich für die Menschen was Tolles machen wollen, immer. Und wir freuen uns wirklich, wenn dann von Menschen zurückkommt, wir sind glücklich. Weil wir wissen es alle, dass uns Architektur täglich beeinflusst. Das mag sein, irgendwie eine grausliche, stinkerte Unterführung, das ist auch Architektur, wo du deprimiert bist. Oder du steigst irgendwo aus am Stephansplatz aus der U-Bahn und siehst diesen grandiosen Dom und das Herz geht auf. Also das sind Architektur beeinflusst. Und weil du vorher gesagt hast, es gibt ein paar internationale Architekturstars. Also den Bürger auf der Straße, wenn du dem das Mikrofon hinhältst, sagst, welchen internationalen Architekten kennen Sie? Oder welchen Architekten kennen Sie? Da fällt Ihnen vielleicht Zaha Hadid ein und dann hört schon langsam auf. Mhm. Fußballer kennt man sehr, sehr viele. Und dann frage ich mich oft, wer ist für den Erdball jetzt entscheidender?
Oh ja. Ja, Architekten sind, glaube ich, schon ein bisschen wichtiger als Fußballer.
Ja, und sie können ja auch fesche Kampen sein, wenn man, wie man ja, Jakob sieht.
Hast du neben dem Architekturberuf, neben der Architektur, irgendeinen anderen kreativen Input oder irgendwas, wo du sagst, das ist kreativ in deinem Alltag? Was machst du, wenn du gerade nicht irgendwas planst?
Bewege mich noch immer ein bisschen. Also ich habe einmal sehr intensiv Wasserball gespielt und jetzt versuche ich noch dreimal in der Woche zu schwimmen, Radl fahren und so. Also mal das die körperliche Activity, aber dann
kreativ gibt es keinen Ausgleich.
Kochen ist sehr kreativ. Sympathisch, finde ich auch.
Kochen ist was Kreatives, finde ich sogar.
Jakob, was mich noch interessieren würde, so als Laie, man hat ja keine Ahnung, wie kann man sich so ein erfolgreiches, modernes Architekturbüro, das Team vorstellen? Ist das so, wie man es aus dem Fernsehen kennt und im Film, so ganz clean und modern, alles in schwarz gekleidet mit Rollkragenpullover? Oder gibt es dort ein Bällebad, damit alle kreativ sein können und da ab und zu reinspringen? Wie schaut das bei euch aus, so der Alltag? Woher kommt man in den Büroräumlichkeiten, wo kriegt man die Kreativität her?
Naja, bei uns ist es so, dass wir das unverschämte Glück haben, die ehemalige hintere Eingangszone der alten Wiener Börse, also mit Blick auf diesen Börseplatz, den grünen Kinderspielplatz, im Hochparterre zu haben mit 9 Meter hohem Gewölbe, aber drinnen dann total industrieller Doppelboden, Stahlgalerie ist da drinnen, also so eine eingezogene Galerie. Und wir haben alles offen. Also es gibt nicht einmal einen einzigen Meetingraum, sondern wenn ein Meeting stattfindet, findet es mitten zwischen allen Tischen statt und jeder kriegt alles mit, jeder hört alles. Wir sind ja keine Rechtsanwälte mit Geheimnissen. Das ist ungeheuer lebendig. Dann zum Beispiel haben wir irgendeinen Mitarbeiter gehabt, der gesagt hat, mein Fahrrad ist so teuer, darf ich es mit ins Büro nehmen? Mittlerweile sind also jeden Tag 20 Fahrräder im Büro. Es ist einfach, die Atmosphäre ist kreativ, weil wir sehr, sehr offen sind und transparent und weil wir noch was machen. Wir sagen immer, wir haben keine Hierarchie, außer dass uns der Laden gehört, aber dann hört es schon auf mit der Hierarchie, sondern wir sagen, es gibt nur noch die Hierarchie der Argumente. Also wenn mich ein Praktikant überzeugt, dann ist das der schönste Moment in meinem Leben, weil ich mir denke, dann läuft was wirklich gut in dem Büro. Wenn die Kernidee von einem Projekt von einer Praktikantin kommt, dann haben wir was richtig gemacht.
Und kann die Praktikantin dann auch bei euch zum Beispiel im Querkraft zum Beispiel bei euch bleiben? Oder
ja,
irgendwie mit euch arbeiten?
Ja,
oder
ja.
Muss man da fertig abgeschlossen sein, damit man dann bei euch anfangen darf?
Nein, es ist so, wir haben verdammt oft eigentlich die Anfrage der PraktikantInnen, nachher dürfen wir bei euch bleiben. Und da wir so immer die so für 6 Monate haben, immer 5, 6 Leute, können wir nicht alle übernehmen. Aber in Wahrheit sind viele von unseren Leuten aus der eigenen Jugendmannschaft sozusagen hervorgekommen.
Cool.
Jakob, ich habe noch eine Frage, auf die bin ich fast ein bisschen stolz, weil sie fast ein wenig philosophisch ist. Ja? Ich meine, Architektur ist ja für den Laien auch Planen und Bauen. Ja? Aber was kann Architektur noch bewirken?
Naja, ich sag's wirklich mit hohem Anspruch, Architektur kann glücklich machen.
Mhm.
Das mag jemand nachvollziehen, der vielleicht auch sagt, naja, wenn ich drüber nachdenke, das ist richtig, dass in meinem Küchenfenster so am Morgen ein Sonnenstrahl reinkommt, der genau auf den Esstisch trifft oder so. Das sind Glücksmomente. Und das kann eine grüne Stadt, weil Architektur ist auch Städteplanung, würden wir unsere Stadt jetzt so richtig transformieren, aber so richtig, dann wird das wirklich glücklich machen, da glaube ich fest dran.
Ja.
Das ist ein Steckenpferd von uns, ist also dieses, die Transformation von urbanen Räumen wirklich intensiv anzugehen. Also wir träumen zum Beispiel von einer Slow City Wien.
Was ist eine Slow City?
Die Slow City wäre folgendes.
Ich glaube, das wird jetzt länger. Das wird jetzt länger.
Ist der langsam alles.
Ja. Also es wird so sein, dass die meisten jetzt abdrehen werden, weil sie die meisten Autos lieben und den Verkehr so lieben, den wir haben und uns nicht vorstellen können, dass man aufs Auto verzichtet. Ich leite es so ein. Ich war ein Autofreak. Ich habe mit 18 Jahren einen alten orangen BMW gekauft, so aus den 70er Jahren, und habe dann bin jeden Meter mit dem Auto gefahren im Studium und dann irgendwann einmal mit Aufkommen der Gratis-City-Bikes mir gedacht, jetzt setz dich halt einmal auf ein Radl, und bin dann sozusagen angefixt worden, süchtig geworden, fahre alles mit dem Fahrrad. Ich wohne in Obersankt Veit und arbeite im Ersten, das sind 40 Minuten in einer Richtung Fahrrad. Mach das täglich, auch im Winter. Es gibt gute Snowboard-Handschuhe, die warm sind. So, warum habe ich das vorausgeschickt? Also die Umstellung ist mir gelungen und ich war Autofan. Und ich glaube, dass man in unseren Städten eine radikale Umstellung machen können, weil wir einerseits das fahrende Blech haben, das hat gewisse Probleme. Laut, stinkt, Feinstaub, Kinder sind gefährdet, da gibt's ganz viel.
Mhm.
Aber wir vergessen total, dass das stehende Blech ein mindestens so großes Problem ist. Wir haben in unseren Straßen zum Teil rechts und links, wenn man mal wachsam durch die Stadt geht, durch seinen Bezirk, wo man wohnt, vielleicht in Wien, kann aber auch Graz oder Innsbruck sein oder sonst wo, Autoreihen rechts und links, manchmal nicht einmal einen Baum, und vergessen, dass das ist nicht notwendig, es ist nicht Normalität. Ein Auto steht sage und schreibe im Durchschnitt 97% seiner Zeit tot herum, 3% im Durchschnitt über die Bevölkerung gerechnet fährt es. Sind 45 Minuten am Tag. Ich habe selber dreimal nachrechnen müssen. Von 24 Stunden sind 45 Minuten 3%. Und es ist unfassbar dumm, dass dieses Blech einfach nur herumsteht. Würden wir uns das wegdenken, das Blech, und ich mache da so einen Gedanken auf, stellen wir uns einfach vor, an irgendeinem Montag wäre es so, wie die Covid-Lockdowns gekommen sind. Das war für uns alle unvorstellbar, dass der Lockdown am Montag ist. Stellt euch vor, an einem Montag wären plötzlich alle Autos weg. Ich frage jetzt nicht, warum sie weg sind. Sie sind weg. Es gibt nur noch ein paar Taxis, die elektrisch herumgleiten. Es würde Stunden dauern und der Mensch ist so schnell beim sich was einfallen lassen, sich zusammentelefonieren. Hast du noch ein altes Radl im Keller? Pumpen wir es auf. Fahren wir gemeinsam zur Schule mit meinen Volksschulkindern im Konvoi. das wird lustig sein. Die Kinder werden sagen, das ist ja viel lustiger als hinten im SUV durch die Stadt fahren und dann bei der Kiss-and-Go-Zone aus dem Auto aussteigen. Es wird sich radikal ändern. Innerhalb von 3 Monaten würden es alle in Tirol bei den Seilbahnherstellern stehen, die Stadtverantwortlichen, und sagen, können wir nicht irgendwo eine Seilbahn in ein Skigebiet abbauen, weil am Gürtel machen wir jetzt noch zusätzlich zur U6 noch ein Seilbahnsystem, weil die U6 ist jetzt immer so voll. Es wird sich in einem Jahr alles verändern. Und die Ersten würden anfangen, selber mit dem Schaufel und auf der Straße aufgraben und Bäume setzen. Die Stadt würde innerhalb von einem Jahr anders ausschauen. Und natürlich gibt es wunderbare Taxis, um Hochbetagte zum Arzt zu bringen. Und Einsatzfahrzeuge fahren auch herum und so weiter. Nicht glauben, dass man... Und Carsharing gibt's auch, ja, aber die stehen in der Garage unten, bitte. Das Dümmste, was wir gerade machen, ist, im öffentlichen Raum Ladestationen für Elektroautos zu errichten. Wir binden die Autos wie ein Hund vorm Geschäft, binden wir unsere Autos im öffentlichen Raum an mit einem elektrischen Kabel. Das gehört alles in die Tiefgaragen für die letzten überlebenden Autos. So, und jetzt werden wahrscheinlich die Letzten sagen, der spinnt und ich wechsle jetzt den Radiosender. Ich kriege jetzt sicher eine am Deckel.
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, ich möchte ein bisschen Boomer-Cringe reinbringen. Ja? Ja, klingt faszinierend, diese Utopie. Ja. Ich glaube, es scheitert halt an den Menschen am Ende des
Tages. Ich wäre voll dabei. Ich glaube, die Jungen wären total dabei.
Auch Einspruch, ja, weil ich meine, nicht besser. Ja. Jetzt wissen wir das mit dem Klimawandel und so die letzten Jahrzehnte schon. Ja. Und was machen sie? Sie gehen von den Kleinwagen auf die SUVs, ne? Weil es gerade in der Stadt ist so wichtig, dass wir ein Allrad haben. Ja. Also, ja.
Aber ich kenne keinen.
Jungen ja auch so.
Nein, du hast völlig recht. Ich glaube, das ist, auch was ich gemacht habe, geht natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Es ist ja keine Diktatur. Aber wenn ich so eine Vision aufmache, denken wir uns mal den Weg dorthin an und dann nehmen wir uns ein paar Jahre. Ich war im August in Paris. Die Bürgermeisterin Hidalgo, die hat Paris umgebaut. Die in Paris sind wesentlich weniger Autos unterwegs als noch vor 2-3 Jahren. Es gibt Radspuren, es ist unfassbar. Ich war total verblüfft. Da tut sich schon was.
Was in Wien sicher schwieriger ist. Ich meine, bleiben wir gleich bei den städtebaulichen Aspekten ein bisschen. Ja. Ich stelle mir das auch in Wien wahnsinnig schwierig vor, weil innerstädtisch hat man ja keine Flächen, außer man hat jetzt so Ausnahmeprojekte, ja. Aber auch die müssen von populären Tageszeitungen abgesegnet werden, weil sonst ist gleich Erfolgsbegehren auch bei der Hand, ja. Das heißt, kann man moderne und kreative Architektur nur in Stadterweiterungsgebieten leben?
Ja, es ist so, dass es natürlich schwierig ist, in der Innenstadt oder in den Städten noch was wirklich was Kreatives zu machen. Es muss nicht immer die größte Stadterweiterung weit außerhalb sein. Ich nenne zwei Beispiele, ist zwar schon aus den 70er Jahren, das Centre Pompidou in Paris, dieses bunte Kulturzentrum, ist mitten in der Stadt, hat übrigens in kreativer Art alle Regeln missachtet im Wettbewerb. Da waren über 600 teilnehmende Projekte. Und 4 Stück davon haben gesagt, wir missachten die Regeln, die angegeben waren, nämlich so hoch zu bauen wie der Rest von Paris. Wir bauen viel höher, wir planen ein hohes Kulturzentrum, damit wir einen ganz großen Platz davor schaffen. Das ist der Platz, der so leicht schräg runtergeht, wo die Feuerspucker und Artisten sind. Das war die wahre Tugend dieses Hauses, die wahre Innovation ist der Platz auch. Und das zweite Beispiel, wo man nicht unbedingt in einem ganz weit weg liegenden Stadterweiterungsgebiet ist, ist zum Beispiel die Elbphilharmonie in Hamburg. Und das ist ein schönes Beispiel. Die ist viel zu teuer geworden. Die hat den Preiskostenrahmen total gesprengt. Aber das ist ein Wahrzeichen. So ein Wahrzeichen eben wie, und jetzt komme ich wieder zum Stephansdom, der war sicher auch viel zu teuer und hat viel zu lange gedauert, ihn zu errichten. Aber diese Elbphilharmonie in Hamburg, die prägt jetzt schon Hamburg. Und ich glaube, dass wir es wieder wagen dürfen, uns zu trauen, dass wir auch einmal in der Stadt einen Paukenschlag setzen.
Und du glaubst, das wäre in Österreich möglich?
Ja, sagen wir so. Doch, in Österreich war zum Beispiel das Kunsthaus Graz, dieses Friendly Alien, dieses komische UFO mit diesen Bullaugen und der Pixelfassade, die da in der Nacht leuchtet, auch möglich. Also ich glaube schon, dass was geht. Vor allem müsste man, wir können in der Kleinen anfangen. Ich jetzt komme ich wieder zum Stephansdom.
Du liebst den Stephansdom.
Wir fangen gleich an, wir reißen den Stephansdom.
Ja, ich liebe ihn. Ich finde ganz lustig, der Stephansdom, den braucht man jetzt nicht so intensiv. Da gehen ein paar Leute beten und zu Weihnachten ist er einmal voll und so, ja.
Das sage ich den Toni Faber.
Ja, ich liebe ihn. Ich würde ihn erhalten, weil sonst könnte man sagen, da man weg, die Renovierung jedes Jahr kostet so viel Geld. Da können wir doch lieber einen Gemeindebauern riesigen hinstellen, der hat zwei U-Bahn-Anschlüsse, herrlich. Nein, aber was ich ganz lustig finde, der Nordturm, der ist ja nie fertig gebaut worden und da steht jetzt so ein, muss man mal genau hinschauen, das ist ein Renaissance-Gebäude, ein winziges, mit so einem Renaissance-Kapperl, der hat nichts mit Gotik zu tun. Mhm. Und ich tät ja ganz gern diesen kleinen Aufsatz wegsprengen und dann schauen, was wir dann machen, ob man exakt gleich aufbauen, ob man dann sagt, jetzt bauen wir endlich den gotischen Turm fertig. Oder ob man sagt, jetzt bauen wir es genau zeitgemäß. Wir plotten mit 3D-Technik einen verrückten Turm dorthin. Und das würde mich interessieren, was da die Diskussion ergeben würde.
Und das macht genau das Kreativsein aus, dass du solche Gedanken hast. Deshalb frage ich dich, was können unsere HörerInnen von dir mitnehmen in Bezug auf Kreativität? Was würdest du denen raten oder mitgeben?
Ich würde sagen, dass du in deinem Leben immer kreativ sein kannst, egal ob du Supermarkt, Regaleinräumer oder Verkehrslinienpilot bist. Und jetzt werden die Leute sagen, jetzt spinnt er wirklich, weil was soll ein Verkehrspilot kreativ sein? Ich habe einen kennengelernt, der ist Linie geflogen, also für Fluggesellschaft ist der international geflogen nach Australien etc. Und da haben wir so eine spannende Diskussion gehabt, weil ich habe gesagt, das muss eigentlich ein Vaterberuf sein, du haust da den Autopilot rein und du, was hast denn du an Kreativität, außer ob du den Kaffee mit oder ohne Zucker nimmst heute? Na, sagt er, ich mache mir ein Hobby, ich habe meinen eigenen Laptop und bevor ich wegfliege, tue ich stundenlang die Wettersituationen der kommenden Stunden am Globus studieren und ich fahre nie mit Autopilot, sondern ich mache mir meine eigene Route und ich hab's, ich tue eine afrikanische Tower-Kontrollstation in den afrikanischen Begrüßungsworten, die habe ich mir rausgesucht, wie man dort Hallo sagt, kontaktieren, sage ich, darf ich eine andere Route heute fliegen? Darf ich ein bisschen niedriger fliegen, ein bisschen höher, darf ich kreuz und quer durch dein Land fliegen und dann am Schluss schaue ich nach, wie viel Kerosin ich gespart habe. Ist das nicht ungeheuer kreativ? Ist es nicht ungeheuer klimafreundlich, wenn ein Mensch so denkt? Ja?
Cool. Also,
und ich glaube, du kannst als Taxifahrer kreativ sein und als Flugkapitän und als Regaleinräumer.
Kann immer die Kreativität finden in jedem Job.
Schönere Schlussworte gibt's nicht. Ich sage vielen Dank, Star-Architekt und kreatives Genie, Jakob Dunkel. Danke, dass du bei uns im Podcast warst.
Vielen Dank.
Danke, es hat mir Spaß gemacht.